Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Conscious Connection. Dies ist ein Raum, wo es um das friedvolle Zusammensein von Mensch und Tier geht. Ein Zusammensein, welches geprägt ist von Bewusstsein, Freiheit und Verbundenheit, welches darauf beruht, dass der Mensch das Tier immer tiefer verstehen möchte, auf Augenhöhe mit ihm telepathisch kommunizieren möchte und in der Tiefe die Themen, die das Tier erweckt und berührt durch sein Verhalten oder die telepathischen Botschaften, dass der Mensch bereit ist, diese Themen anzusehen und zu lösen und zu integrieren, innere Heilarbeit zu tun, Prozessarbeit zu tun. Dieser Raum ist hoffentlich für dich und dein Tier eine Unterstützung auf diesem Weg. Somit ist ganz viel hier enthalten an Themen rund um Telepathie, Tierkommunikation, Energiearbeit, Seelenarbeit, Traumaarbeit, Prozessarbeit und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich gelebte Erfahrungen oder Interviews. Alles darf hier Raum finden. Generell ist es mir ein Anliegen und den Tieren ganz genauso, dass wir von ihnen lernen. Und auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Das heißt, auch die Tiere werden hier sprechen. Es wird Botschaften geben, ganze Folgen geben von den Tieren für die Menschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, heute über das Thema zu sprechen, wie es eine sehr große Verbindung in meiner Wahrnehmung gibt zwischen dem, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir dann mit unserem Tier umgehen. Vielleicht kennst du das auch, dass Menschen ihre Tiere, Hund oder Pferd, wütend anschreien, laut werden, aggressiv mit ihnen umgehen, vielleicht auch einfach nur unachtsam mit ihnen umgehen, einfach achtlos das Tier herumschieben, irgendwie achtlos irgendwie das Tier anfassen, obwohl das Tier das gerade gar nicht möchte, oder auch die Tiere einfach so funktionieren müssen, wo teilweise auch sogar die Worte fallen. wo Menschen sich darüber freuen, wie gut ein Tier funktioniert, ein Hund funktioniert oder ein Pferd funktioniert, wie brav es ist oder wie es einfach alles immer toll mitmacht. Und gerade Menschen, die eben zum Beispiel sagen, ja, eben mein Hund funktioniert gut oder mein Pferd, ich muss mein Pferd noch arbeiten. Das sind so Sätze, die kenne ich aus der Vergangenheit von einigen Menschen. Und dann gibt es auch so Sätze wie, da muss er durch, der soll sich nicht so anstellen, das ist doch alles nicht so schlimm. Und auch so Dinge, wenn ein Tier irgendwas blöd findet oder Angst hat, dann so, ja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Oder ja, mein Leben ist auch nicht perfekt und ich muss da jetzt auch durch. Und ja, so Äußerungen, die einfach so ausdrücken, dass in den Augen eines Menschen ein Tier durch gewisse Dinge einfach durch muss. Und genauso wie der Mensch, das Tier die Zähne zusammenbeißen soll und ja, sich nicht so anstellen soll. Wortwörtlich ja auch oft. Und ich könnte da jetzt noch ewig weitere Beispiele hervorholen. Ich glaube, die Grundenergie ist klar. Denn das, was ich vermitteln möchte, das ist einfach dafür zu sensibilisieren, dass wir erkennen, dass die Menschen so mit ihren Tieren umgehen, wie sie mit sich selber umgehen. Und ein Mensch, der davon spricht, dass der Hund funktionieren soll, oder der eben das auch einfach nur tut, der vielleicht nicht darüber spricht, aber der sehr viel Wert darauf legt, dass der Hund gewisse Kommandos, allein das Wort auch schon wieder, also auch da, die Sprache drückt sehr viel aus, wie was wir fühlen, was in uns Menschen drin ist. Es gibt dann ja viele Menschen, die wechseln von dem Wort Kommando schon mal zum Wort Signal, das sich ja schon sehr viel weicher und offener anfühlt. Und ja, aber eben viele Menschen sind einfach gerade an dem Punkt, dass sie noch erwarten, dass ein Hund oder ein Pferd ein gewisses Kommando ausführt, ohne mit der Wimper zu zucken, zuverlässig und in einer gewissen Leistung, also in einem gewissen Anspruch, der erfüllt werden soll. Und das ist dann gerne etwas, ja, wo gesagt wird, dass ein Tier funktioniert oder immer brav mitmacht. Und wenn ich zu diesen Menschen hinfühle, dann merke ich, wie sie unbewusst ganz genau so mit sich selber umgehen. Und wie sie unbewusst einen unglaublich großen Druck an sich selber auch haben, dass sie funktionieren müssen. Dass sie Leistung bringen müssen. Und das finde ich einfach unglaublich berührend, diesen Zusammenhang, wie tief das gehen kann, dass wir unsere eigenen Zustände und unseren eigenen Umgang mit uns selber einfach ganz natürlich auch auf das Außen projizieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch gar nicht anders können. Ich glaube, dass es ein ganz natürlicher Vorgang ist. Das ist einfach wie im Innen, so im Außen. Wenn ich innerlich so mit mir bin, dann bin ich auch im Außen so mit anderen. Und dann, ja, gebe ich das eben weiter, wie es in mir ist. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, wo ich auch sehr lange dazugehört habe, die alles nur positiv machen wollen. Die durch eine eigene Geschichte an den Punkt gekommen sind, dass sie nicht mehr mit Druck oder mit Schmerz leben wollen. Und die deshalb eben einen Weg suchen, wie sie möglichst positiv und möglichst nur wertschätzend und nur liebevoll und nur im Endeffekt nur mit guten Gefühlen mit einem Tier umgehen wollen, weil das die innere Sehnsucht ausdrückt, wie der Mensch sich fühlen möchte, wie ich mich damals fühlen wollte. ich wollte es anders machen, als ich das selber in meiner Kindheit auch erlebt habe, diesen Druck zu fühlen. Ich wollte, dass meine Tiere keinen Druck fühlen. Ich wollte, dass sie sich immer gut fühlen, weil ich mich immer gut fühlen wollte, damals. Und so habe ich damals dann diesen Weg in die positive Verstärkung gefunden, in das Klickern gefunden und habe jeglichen Druck, jegliche Grenze, jegliches Nein abgelehnt, weil es sich für mich unsicher angefühlt hat, weil es in meiner Vergangenheit einfach mit sehr viel Schmerz verbunden war. Und weil ich einfach gar nicht wusste, wie das geht, gesund und heilsam und dennoch wertschätzend, aber glasklar auch eine Grenze zu setzen. Und genau das hat sich dann wieder gespiegelt darin, wie ich mit den Tieren war. Und das Spannende ist, gleichzeitig, obwohl ich ja gar keinen Druck machen wollte, habe ich diesen Druck, der in mir war, weitergegeben, dass ich damals noch sehr tief in diesen Fawn-Response-Reaktionen meines Nervensystems war quasi, die ja eben auch sehr gerne People-Pleasing oder ich habe auch das Wort Bambi-Reflex letztens gehört. Also es gibt verschiedene Worte dafür. Die Überfassung davon ist eben der Fawn-Response. Ich werde sicherlich auch nochmal eine gesonderte Folge dazu machen. Kommt mir gerade durch. Jedenfalls da, das ist eine Stressreaktion, eine Überlebensreaktion des Nervensystems, um ja eben für mehr Sicherheit zu sorgen und die eben als Strategie hat, sich sehr stark anzupassen und sehr darauf zu achten, was ein Gegenüber oder eine Gesellschaft oder ein Mensch, den man mag, oder ein Tier, das man mag, eben gerade möchte oder braucht oder will, und das dann zu erfüllen. Und deshalb eben auch quasi keine Grenzen zu haben. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass dieser Druck, den diese Überlebensstrategie ja ausübt, nämlich eben, dass ich ja immer perfekt angepasst sein muss, dass ich das auf den Hund übertragen habe. Ich wollte einen Hund, der unkompliziert ist, der von allen gemocht wird. Und ich habe diesen Hund tatsächlich bekommen. Also Tano ist da wirklich ein Hund, der jetzt mit mir sich gemeinsam aus diesem Fawn-Response rausarbeitet. Und das, was ich mir aber zuschreiben darf, es ist sicherlich seine Veranlagung, dass er da reinrutscht, genauso wie bei mir. Dennoch habe ich ihn da auch mithin, ja, tatsächlich trainiert, auch mit Hilfe des Klickers damals und mit meiner wirklich damals auch bewussten Konditionierung und mit all dem, wo ich dachte, ja, das finde ich süß, das finde ich lustig, das, ja. Ja, wo er diverse Tricks antrainiert bekommen hat und ja, wo wirklich Dressur passiert ist. Und auch da diese Dressur, die damals noch passiert ist, diese Übungen von den Hund ins Platz bringen, dann wieder in Sitz bringen und dann wieder in den Platz und das Ganze dann auch noch auf Entfernung und dann hier eine Pfote geben und dann da sich totstellen und dann, ach, was weiß ich nicht alles, was ich da für Übungen mit dem gemacht habe. Das war einfach reine Dressur, die auf Kontrolle aus war und die auf meine Bedürfniserfüllung aus war, wo ich quasi das gebraucht habe, um mich sicherer zu fühlen und wo ich das gebraucht habe, um, naja, das war meine Art der Verbindung. In dem Moment, wo mein Hund einen Trick für mich gemacht hat, habe ich damals mich verbunden gefühlt. Und das ist wieder so eine andere Art von diesem Spiegel, wie ich damals noch drauf war. Denn ich war selber noch ganz tief in meinen eigenen Konditionierungen drin, in meinen eigenen Prägungen drin, in meinen eigenen Überlebensstrategien, in diesem Fawn-Response drin. Ich war darin drin, dass ich quasi diese eigene Dressur, sag ich jetzt mal, diese Konditionierungen, ja, dass ich da noch überhaupt nicht frei von war. Und dass ich da so tief drin war, dass ich dann eben auch das Tier, was bei mir gelebt hat, ganz automatisch ebenso dressiert habe. Dass ich selber noch so tief in Kontrollmustern drin war, aus Ängsten heraus, weil ich mich so unsicher gefühlt habe, dass ich meinen Hund genauso kontrolliert habe, wie ich quasi in dem Gegenpol mich unsicher gefühlt habe, mich ängstlich gefühlt habe. Und genauso habe ich diese Tiefe an Verbindung, die hat sich eben auch darin gezeigt, wie ich mit ihm gelebt habe. Also ich habe damals schon Tierkommunikation gemacht, ich habe schon mit ihm gesprochen, ich habe, im Vergleich zu anderen sicherlich auch immer noch eine sehr tiefe Verbindung zu ihm gehabt. Und nichtsdestotrotz war da sehr viel Projektion, es war sehr viel Überstülpen von dem, was ich wollte. Und wo ich eben das, was ich selber erlebt habe, nämlich dass ich mich anpassen musste, auch dann irgendwo von ihm erwartet habe. Und das sind Dinge, das fällt mir echt nicht leicht, das auszusprechen, weil es mir im Herzen wehtut, dass es passiert ist und weil ich jetzt eben wirklich auch bei Tano merke, was für ein Prozess das auch für ihn ist, daraus zu gehen. Aus diesem Fawn-Response mir gegenüber. Und diese Verstrickung, die dadurch entsteht, darf jetzt eben Schritt für Schritt gelöst werden in der nächsten Zeit. Ich hoffe natürlich möglichst bald, aber es ist, glaube ich, eine Reise. Und es ist so, dass ich, so wie ich als Kind als Überlebensstrategie den Fawn-Response gewählt habe und mich an mein Umfeld, an die Familie, an die Eltern, an die Erziehungsmenschen in der Schule und was weiß ich nicht wo, Lehrer, das Wort fehlte. So wie ich mich da angepasst habe, so wie ich in diesen Fawn-Response reingegangen bin, so habe ich das eben unbewusst auch von dem Hund erwartet. Und habe, so wie es bei mir geschehen ist, dass ich verschiedene Projektionen oder Wünsche oder Bedürfnisse von anderen erfüllt habe, so habe ich irgendwo erwartet, dass er das auch für mich tut. Unbewusst. Und ich weiß, es ist dann Jahre später einfach sehr klar geworden, dass Tano halt keine Freude daran hat, irgendwelche Tricks auszuüben, die alle möglichen Menschen süß finden. Und es ist auch gar nichts, was ihm als Wesen entspricht, ja, irgendwelche Übungen mit mir zu machen. Es gibt sicherlich eben Hunde oder auch Pferde, die da Freude dran haben und die darin aufblühen. Kaba zum Beispiel liebt seinen spanischen Gruß. Und das ist eine Übung, die macht ihm total viel Freude, weil die ihn sich, also er fühlt sich dann so stolz und so groß und so erhaben. Das macht er gerne hin und wieder. Ja, und es gibt auch, also es gibt verschiedene Übungen, die machen Kaba eben Spaß und Tano ist anders. Er hat da halt einfach gar keine Freude dran. Und dennoch habe ich ihm das übergestülpt, so wie es eben in mir halt aktiv war, dass ich das erfüllt habe, was andere mir übergestülpt haben oder was ich, wo ich gefühlt habe, andere wünschen sich das. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist jetzt was, was in alle Richtungen geht. Ein Mensch, der sich sehr viel Druck macht, der hohe Erwartungen an sich hat, der für den es normal ist, eben die Zähne zusammenzubeißen und sich durchzubeißen und durchzuboxen und für den es normal ist, ja, einfach auch über eigene Grenzen drüber zu gehen. Der wird das genauso von seinem Tier erwarten und er wird dann Wege mit seinem Tier gehen, wo dieser Druck sich in irgendeiner Form äußert. Das beste Beispiel, was mir dazu gerade kommt, ist einfach das ganz klassische Horsemanship-Training, wo mit teilweise auch sehr feiner Körpersprache, aber wo dennoch auf einer psychischen Ebene und manchmal eben auch auf der körperlichen Ebene, das kann eben in alle Richtungen gehen, aber wo Druck gemacht wird und wo teilweise auch sehr viel Druck gemacht wird und wo der Druck erst weggenommen wird, wenn das Tier, wenn das Pferd nachgibt und eine gewisse Sache macht. Und ich bin inzwischen, dadurch, dass ich meinen eigenen Heilungsweg mit dem Thema Druck gehe und auch mit dem Thema Grenzen, bin ich gar nicht mehr an dem Punkt, dass ich sage, Druck ist per se schlecht und ich sehe tatsächlich eben auch, dass auch das Klickertraining eine Form von Druck ist. Denn, naja, es ist halt ein anderer Druck, aber es ist ja auch ein unangenehmes Gefühl, zum Beispiel Futter nicht zu bekommen und auf den Klick zu warten. Das kann auch eine Form von Druck sein. Das ist halt ein Druck, der eher süchtig macht. Das andere ist eben ein Druck, den man eher vermeiden möchte, wenn jetzt das Pferd zum Beispiel im Kreis geschickt wird. Und ja, ich bin gar nicht per se gegen Druck. Das, was ich jetzt hier rausarbeiten möchte, ist eben, wie wir dann mit dem Druck umgehen. Ob wir das auf eine natürliche Art und Weise leben, auf eine Art und Weise, wie eben eine natürliche Kommunikation funktioniert, so wie es nun mal einfach ganz normal ist, dass es im Leben Situationen gibt, wo wir Druck empfinden und wo wir alle Menschen wie Tiere lernen dürfen, mit einem gewissen Druck umzugehen und wo wir ja hinspüren dürfen, wie dieser Druck gesund sein kann. Also, wenn ich eine Grenze setze, dann ist das ja zum Beispiel auch eine Form von Druck, der gerade ausgeübt wird. Und das machen die Tiere untereinander ja auch. Die schicken sich ja auch mal von A nach B. Oder stoppen sich. Das sind auch, die arbeiten dann auch mit Druck. Das ist also per se in meinen Augen inzwischen gar nicht mehr schlecht. Die Frage ist eben einfach, wie? Und in dem Moment, wenn ich aber noch sehr viel Druck mir selber mache, dann äußert sich das eben auch dem Tier gegenüber. Und auch das kann sich jetzt wieder vielfältig äußern. Das kann sich so subtil äußern, wie dass wir einfach uns schwer damit tun, zum Beispiel einem Tier eine gewisse Zeit zum Ankommen zu geben, wenn wir umziehen oder wenn ein neues Tier einzieht oder was weiß ich. Und dass sehr schnell der Druck da ist, irgendwas machen zu müssen oder irgendwas schaffen zu müssen. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir gerade kam. Und dann wird eben dieser Druck an das Tier weitergegeben. Oder der Druck eben kann sich eben auch einfach ganz praktisch darin äußern, dass wir, ja, wie wir eben mit dem Tier umgehen, dass es einfach ganz normal ist, wenn wir sehr viel Druck in uns haben, dass wir eben auch meistens diesen Druck weitergeben. Ob jetzt eben, ja, also kann auch in der positiven Verstärkung passieren, aber eben auch in der negativen Verstärkung, wo wir gezielt mit Körpersprache, Energie, Druck ausüben, bis das Tier nachgibt, bis wir unseren Willen durchgesetzt haben, bis es macht, was wir wollen. Und eben, ich wiederhole mich, es geht nicht darum, dass das falsch ist, per se. Es gibt Situationen, wo es völlig in Ordnung ist, dran zu bleiben und auch mal Druck auszuüben. So wie die Tiere das untereinander auch machen. Die Frage ist nur, mache ich das gerade, weil ich das Tier jetzt gerade unbedingt das Pferd longieren will oder den Hund eben von Platz ins Sitz ins Platz bringen will. Also Dinge, die nicht natürlich sind. Dinge, die eigentlich wieder ein Stück weit mit dem Thema Leisten zusammenhängen. Eben auch eine Form von Druck. Genau, ich bin mal gespannt, wie oft ich jetzt Druck gesagt habe. ja, das sind Beispiele, wie sich das äußern kann. Und dann gibt es natürlich auch den Pol, dass wir zum Beispiel, auch das habe ich selber erlebt und es taucht stellenweise tatsächlich bei mir auch noch auf, dass ich zum Beispiel mir selber gewisse Dinge nicht zutraue und in mir unsicher bin, ob ich gewisse Dinge schaffe. Und auch das spiegelt sich dann darin wieder, wie ich mit den Tieren bin, dass ich dann gewisse Dinge meinen Tieren nicht zutraue und üben darf, sowohl mir selbst als auch den Tieren mehr zuzutrauen und daran zu glauben, dass wir jetzt Dinge schaffen, die wir halt früher nicht geschafft haben. Und das ist eben wieder so ein weiteres Beispiel. Also es geht unglaublich tief, wie sich das Muster zeigen kann. Es ist im Grunde halt einfach wieder eine Form davon, ja, wie sich das spiegelt, was zwischen Mensch und Tier ist. Das, was in uns ist, hat immer Einfluss auf die Beziehung zum Tier, darauf, wie wir mit dem Tier umgehen. Und ja, was eben in uns ist, das prägt die Beziehung im Außen. Das ist einfach, es ist ein Spiegel. Und deshalb, um das jetzt abzuschließen, merke ich, dass es für mich einen großen Shift gegeben hat, wenn ich jetzt mir Menschen ansehe, die zum Beispiel sehr achtlos mit ihren Tieren umgehen, die die Grenzen ihrer Tiere überschreiten. Das Beispiel habe ich jetzt noch nicht so viel hier reingeholt, merke ich gerade. Also es gibt Situationen, die haben mich sehr lange extrem getriggert. Wenn zum Beispiel ein Tier entweder in einer Tierkommunikation gewisse Bedürfnisse geäußert hat und der Mensch erfüllt sie nicht oder übergeht sie oder ein Tier setzt eine Grenze und sagt zum Beispiel, ich möchte nur von dem Menschen geritten werden, der halt mein Mensch ist. Ich möchte nicht von einer Reitbeteiligung oder einem Bereiter geritten werden. Und es gibt einfach Menschen, die buchen mich als Tierkommunikatorin und machen das dann trotzdem. Und das ist natürlich das gute Recht von diesen Menschen. Und das hat aber lange sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht. Und andere Beispiele, wo, weiß ich nicht, ein Sattler kommt oder ein Hufschmied kommt, Hufpfleger kommt und sagt, hier stimmt was nicht, hier muss was verändert werden. Und es passiert aber nichts. Es wird weiterhin mit super unbequemen Hufen und einem unpassenden Sattel lange ausgeritten oder so. Das sind alles Dinge, die haben mich lange, lange sehr getriggert. Genauso eben, ne, wenn ein Tier nicht angefasst werden möchte und es wird angefasst. Das sind Grenzüberschreitungen. Und wenn ein Tier dann gesagt bekommt, da musst du jetzt durch. Dann, ja, das ist immer noch für mich, es ist noch nicht durch bei mir, aber ich merke, dass es sich verändert. Je mehr ich diese Brille aufsetze von Mitgefühl. Mitgefühl dafür, dass ein Mensch, der so mit seinem Tier umgeht, dadurch, dass ich ja dieses Prinzip verstanden habe, wie jemand mit dem Tier umgeht, so geht er auch mit sich selber um. Und dann kann ich mich reinversetzen, wie es in diesem Menschen aussehen muss, wie er sich fühlen muss, wie er mit sich selber reden muss, wie er mit sich selber umgehen muss. Ein Mensch, der sehr kritisch zum Beispiel mit sich selber ist und einen sehr, sehr lauten inneren Kritiker noch hat und sehr, ja, das Gefühl hat, ständig nicht gut genug zu sein. Der wird genau das Gefühl weitergeben nach außen an sein Tier, in dem halt auch das Tier nie gut genug ist oder diese Kritik auch an dem Tier geübt wird. Und das, oder dass es sich daran zeigt, dass das Tier, dass da irgendwas immer weiter optimiert werden muss, immer noch nicht gut genug ist, diese Energie, es muss nicht immer in Worten fließen, es kann auch einfach nur als Energie fließen. Und ein Mensch, der die Grenzen seines Tieres überschreitet, der einfach nur sagt, da muss er durch, soll sich nicht so anstellen, der redet genauso mit sich selber und der überschreitet genauso seine eigenen Grenzen ständig. Oder zumindest bei gewissen Themen. Und ein Mensch, der sehr achtlos mit seinem Tier ist, der wird es auch mit sich selber sein. Und so weiter und so fort. Und ein Mensch, der in Kauf nimmt, dass ein Tier Schmerzen hat und der einfach gedankenlos ist und ja, weiter mit einem unpassenden Sattel reitet, wo das einfach Schmerzen auslöst. Obwohl Menschen ihm das sagen und der da aber das nicht verändert. Dieser Mensch verdrängt seine eigenen Schmerzen und kann seine eigenen Schmerzen gar nicht, ja, hat gar keinen Zugang dazu. So wie er eben auch keinen Zugang zu den Schmerzen von seinem Tier hat. In dem Fall das Pferd. Und das sind alles, das ist ein Prinzip, das geht so tief. Und je weiter, je tiefer ich damit gehe und es verstehe und immer mehr erlebe im Alltag, dass es wirklich so ist. Und je weiter ich für mich auf meinem eigenen Heilungsweg bin und meine eigenen Trigger und Traumata immer weiter integriere, desto mehr kann ich wirklich in diesem Mitgefühl sein dafür, wie diese Menschen, die eben so mit ihren Tieren leben, sich fühlen müssen. Und das hat für mich eben ganz groß eine Tür dafür geöffnet, diesen Groll dagegen und diesen Zorn zu mildern. Es ist in meinen Augen immer noch falsch, dass es so ist. Und ich fühle immer noch den Schmerz der Tiere, sich nicht gesehen zu fühlen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sehe ich eben auch, dass sich erst etwas wirklich verändert, wenn wir Menschen bei uns hinsehen und selber heilen, in unsere wirkliche Kraft wiederfinden und einen Zugang zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen finden und einen Zugang dazu finden, gesund in Beziehung zu gehen und gesund uns auszudrücken und gesund unseren Bedürfnissen nachzugehen, unsere Grenzen wahrzunehmen und eben unsere wahre Essenz zu leben. Und ich sehe, dass es einfach die Menschen, die so mit den Tieren leben, die können es in dem Moment nicht anders. Und es ist hart in meinen Augen, ein hartes Leben für Mensch und für Tier. Also ich habe gerade noch das Beispiel, das kommt jetzt gerade noch mal rein, dass an dem Stall, wo ich groß geworden bin, das war ein Sportstall, also wo Sportpferde standen, und ich hatte da mein Herzenspferd Cord, der nicht mein eigenes Pferd war, sondern ein Vereinspferd, und habe aber ja viel beobachtet und mitbekommen, gerade als Kind, wie da halt gelebt wurde mit den Pferden. Und an diesem Stall war es zum Beispiel ganz normal, dass die Pferde immer perfekt sauber waren. Die wurden gewienert. Mit Babyöltüchern wurden jeden Tag die Nasen und die Nüstern sauber gewischt und sollten glänzen. Und die Hufe und die weißen Fesseln, also die Pferde, die weiße Fesseln hatten, das waren die tollsten, weil die konnten dann nämlich mit Babyshampoo und was weiß ich nicht alles, wurden die auch im Winter gewaschen und geschrubbt, und die Hufe wurden mit Wurzelbürsten geschrubbt, und das oft täglich. Und das Pferd mit den weißesten Fesseln und den saubersten Hufen und den glänzendsten Hufen und was weiß ich nicht. Glänzendes Fell und so weiter. Schöne Schabracke. das war damals Liebe. So wurde in diesem Stall die Liebe zu dem Tier Pferd ausgedrückt. Und als Kind, das war nicht meine Natur, aber eben ich habe es gelernt, es war meine Konditionierung. Ich habe das dann auch durch meinen Formresponse habe ich es übernommen. Ich habe mich angepasst. Ich habe das dann auch gemacht. Und ich sehe halt heute, dass das Menschen sind, die eine unglaubliche Leere in sich tragen müssen und die Liebe irgendwo mit Schönheit und schön Aussehen verwechseln oder mit Anerkennung oder wo Liebe daran gekoppelt ist vielmehr. Und die selber in irgendeiner Form das in sich tragen, dass sie nur dann geliebt werden oder dass Liebe halt bedeutet, dass man ja vielleicht schöne Sachen gekauft bekommt von den Eltern oder dass man vielleicht ein bisschen verwöhnt wird oder dass ja eben, dass man Anerkennung bekommt dafür, wie schön man ist. Und dass es wichtig ist, schön zu sein, um geliebt zu sein. Und naja, all sowas. Und das ist eben diese Form von Liebe gewesen, die damals da gelebt wurde. Und ich habe lange Zeit gesagt, diese Menschen haben ihr Pferd nicht geliebt. Aber ich sehe heute doch, sie lieben, also auch die Menschen, die immer noch so leben. Die lieben ihre Pferde, das glaube ich. Ich glaube, dass sie wirklich ihr Pferd lieben. Und gleichzeitig ist es eben eine Art und Weise von Liebe, eine Form von Liebe, die nicht gesund ist. Die eben sehr an das Äußere gebunden ist oder die auch da wieder sehr an Leistung gebunden ist. Denn es war ja nun mal ein Sportstall, also die meisten Reiter dort, die meisten Pferde dort, die mussten halt Unglaubliches leisten. Und da war es ganz normal, dass wenn das Pferd nicht mehr reitbar war, dann kam es halt weg. Und dann kann man sich ja gut vorstellen, in welcher inneren Welt die Menschen leben, die halt so mit ihren Pferden umgehen. Wenn du nichts leistest, dann bist du nichts wert, dann kommst du halt, da wirst du aussortiert. Und es ist eben immer, immer, immer ein Spiegel. Und es darf eine Reise sein zum Mitgefühl und es ist ein Türöffner für Mitgefühl. Und deswegen mag ich es dir unbedingt mitgeben, dahin zu sehen. Und wenn es dir wehtut, wie andere mit ihrem Tier umgehen, mal hinzuspüren, wie es sich wohl anfühlt, diese Energie, die ein Mensch dem Tier entgegenbringt, wenn er das in sich trägt. Und dann auch mal hinzufühlen, dass ein Mensch, der das gerade in sich trägt, der kann gar nicht anders, als es auch nach außen zu geben. Das ist, als würde man von einem Kind in der Grundschule Wurzelrechnungen aus dem Abitur abfragen. Das ist einfach ein Weg. Also da werden Dinge dann, da würde man von jemandem erwarten, dass er etwas kann, was er wirklich einfach noch nicht kann. Oder nicht mehr kann. Denn auch das sind ja oft angelernte Konditionierungen und Prägungen, die da sich einfach äußern. Genau. Ja, ich bin ganz gespannt, was diese Folge mit dir gemacht hat und freue mich sehr, wenn du es mit mir teilst und ja, was vielleicht dein größter Aha-Moment hier war oder was dich am meisten berührt hat, was du mitnimmst. Und wenn du selber für dich den Ruf danach spürst, dass du mit deinem Tier Unterstützung möchtest und Begleitung möchtest, ja, auf eurem Weg hin zu dir in deiner Essenz, sodass du eben mit deinem Tier auch immer tiefere Verbindung leben kannst und ja auch immer schönere, gesündere, also schöner ist jetzt sehr wertend, immer gesündere und dienlichere Muster in der Beziehung quasi kreieren kannst, die euch beiden dienen, so. Also eine Beziehung kreieren kannst mit deinem Tier, die euch beiden dient, die euch beide erfüllt und eben die die auch von einer gesunden Dynamik geprägt ist oder immer gesünderen Dynamik geprägt ist und wo ungesunde Muster eben heilen dürfen. Ja, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann melde dich sehr gerne. Ich habe noch Kapazitäten frei für 1:1 Begleitungen und genauso eben auch diverse andere Angebote im 1:1, Tiergespräche, Energiearbeit und so weiter. Und wenn du selber lernen möchtest, mit deinem Tier telepathisch zu sprechen, um zum Beispiel eben zu fragen, wie es sich denn bei gewissen Dingen fühlt oder was es braucht, was es sich wünscht, dann findest du dafür auch die aktuellen Angebote, alles in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich sehr, dich da auch dabei begleiten zu dürfen mit deinem Tier. Soweit du das möchtest. Also, bis bald.